SRF 2 Kultur.
Und das ist Reflexe. Heute mit Liselott Frey, mit der Barockmusikkennerin Silke Leopold und mit barocken Superstars. Die hören und sehen wir uns heute an und reden auch gleich darüber. Das sind barocke Superstars. Und bei mir ist Silke Leopold, Musikwissenschaftlerin. Sie kennen sich aus im musikalischen Barock wie wohl keine zweite. Denn wir sind hier im Schwerpunkt Barock, Mon Amour bei SRF. Der hat vor ein paar Tagen angefangen. Was sagen Sie zu meinem Musikmix eben, Silke Leopold?
Ich finde ihn sehr überraschend und ganz wunderbar, weil er genau die beiden Seiten sehr deutlich zeigt, für die die Sänger in der Barockzeit berühmt waren. Nämlich auf der einen Seite diese unglaubliche Beweglichkeit der Stimme, also die Virtuosität, und auf der anderen Seite dieses pathetische Schmelzen in der Stimme. Das waren so die Extreme, deren wegen die Sänger geliebt wurden vom Publikum. Aber dass das so direkt aufeinander folgt im Sekundenabstand, wie das jetzt in diesem Zusammenschnitt der Fall war, das fand ich ganz prima. Danke.
Waren Sie, Frau Leopold, eigentlich auch mal ein Groupie oder ein Fan von einem Star, sei es im Barock oder Pop oder Rock oder wo auch immer?
Also in meiner Kindheit oder in der Pubertät war ich natürlich ein Groupie von den Beatles, das ist klar, das musste man damals auch sein. Und da ich aus Hamburg stamme, gehöre ich auch zu den wenigen, die die Beatles noch tatsächlich auf der Bühne einmal gesehen haben. Aber auch später waren mir Stimmen immer sehr wichtig. Stimmen sind etwas sehr Persönliches. Da hat man Vorlieben oder auch Antipathien. Es hat nicht immer was mit der Qualität der Sänger zu tun. Und insofern habe ich da auch so meine Groupie-Tage gehabt.
Ja, die Stars, die sind ja heute im medialen Zeitalter unglaublich wichtig. Die nehmen unglaublich viel Platz ein in unserer Wahrnehmung. Wir gucken jetzt zurück in die Barockzeit des 17. und des 18. Jahrhunderts. Da hat das mit den Stars, mit dem Phänomen, erst so richtig angefangen. Kann man das so sagen?
Das kann man so sagen, und das hat auch was zu tun mit der Oper. Denn Musik war zuvor entweder Kirchenmusik oder weltliche Musik, die mehrstimmig war. Also da konnte sich gar kein Star herausbilden und außerdem doch eher im privaten Rahmen aufgeführt wurde. Aber mit der Oper gab es eine öffentliche Gattung, wo jeder, der die Eintrittskarten bezahlen konnte, das waren auch nicht so viele, aber immerhin konnte jeder in die Oper gehen und dort jemanden auf der Bühne singend agieren sehen. Und das war die Gelegenheit, überhaupt so etwas wie eine Beziehung zu einem Künstler auf der Bühne aufzubauen. Das war vorher bestenfalls im privaten Rahmen möglich.
Also das heißt, dadurch, dass die Kunst öffentlich wurde und man eine Eintrittskarte kaufen musste, dadurch hat sich dieses Phänomen erst ermöglicht.
Ich denke einmal, dass das einer der entscheidenden Gründe gewesen ist. Natürlich hat es vorher auch immer Sänger gegeben, von denen man wusste, die singen ganz toll. Da gab es oft gar keine Gelegenheit, die wirklich zu hören, weil man nicht eingeladen war. Aber in der öffentlichen Oper war das dann plötzlich möglich, in der kommerziellen Oper. Und dann wurden auch die Arien, die diese Sänger sangen, oft herausgetragen aus der Oper und landeten dann als Lieder auf der Straße oder in den Gondeln von Venedig oder so. Also man hat viele dieser Opernarien dann vereinfacht auch außerhalb der Opernhäuser hören können.
Schon damals?
Schon damals, ja.
Star, das sagen wir heute. Damals sagten die Leute vielleicht eher Divo oder Diva, also der Göttliche, die Göttliche. Sowohl Sterne wie Göttliches, das ist etwas vom Himmel, das die Stars unterscheidet von uns da unten auf der gewöhnlichen Erde. Ich schlage vor, Silke Leopold, begleiten wir doch ein Stück weit den heute bekanntesten Star der Zeit damals, den Kastraten Carlo Maria Michelangelo Nicola Broschi alias Farinelli. Philipp Jaruzelski singt eine Arie, die geschrieben wurde für den Kastraten Farinelli. Silken Leopold, was hat diesen Sänger, diesen Farinelli, denn Anfang des 18. Jahrhunderts zum Superstar gemacht?
Also zunächst einmal der Mythos von seiner Entdeckung. Farinelli gehört nicht zu den Knaben, die schon sehr früh kastriert wurden, in der Hoffnung darauf, dass vielleicht eine schöne Stimme dabei rausspringen würde, was nur in seltenen Fällen dann der Fall war. Bei Farinelli war das so, der hat einfach eine wunderschöne Knabenstimme gehabt und man wusste, dass dieses Kind unglaublich begabt war und wollte diese schöne Stimme erhalten. Deswegen ist er auch relativ spät überhaupt erst kastriert worden. Und er hat von Anfang an eine intensive Ausbildung auch gehabt. Wir wissen, wie die Gesangsausbildung an den neapolitanischen Konservatorien war, wo auch Farinelli studiert hat. Die Kinder haben 6 Stunden pro Tag ganz dumpfe Solfeggi singen müssen.
Also so Übungen.
Übungen, so, ja. Also einfach immer nur Gesangsübungen, 6 Stunden lang.
Oh mein Gott.
Und so war das auch bei Farinelli. Und dann ist er einfach international berühmt geworden. Also er hat seine Karriere in Neapel angefangen und ist dann durch ganz Europa gereist. Und der Ruf, ein besonders guter Sänger zu sein, der eilte ihm voraus. Er ist in London gewesen, er hat nie für Händel gesungen, aber er hat das Konkurrenzunternehmen, das die Händeloper zu Fall bringen sollte in London, unterstützt mit seinen Auftritten. Er war wirklich eine europäische Berühmtheit.
Hat er denn das Datum Kraft seiner wunderschönen Stimme nur erreicht oder haben da auch noch andere Dinge dazugehört, wie er sich gegeben hat, wie er sich gekleidet hat vielleicht?
Also Farinelli ist ein Beispiel dafür, dass es vor allen Dingen wohl an der Stimme und an der Darstellungskunst gelegen haben muss. Von ihm sind sehr viel weniger Skandale bekannt als von Zeitgenossen, die sehr viel dann auch von sich reden gemacht haben, einfach durch ihre Kapricen, ihre Allüren und so weiter. Also Absagen oder dass man sich auf der Bühne irgendwie geprügelt hat oder auch durch exorbitante Gagenforderungen. Aber da ist von Farinelli relativ wenig bekannt. Er war sehr wohlerzogen. Diese Wohlerzogenheit, die ist sicherlich auch für seinen späteren Lebensweg ganz wichtig gewesen.
Wie hat sich denn der Ruf eines Starsängers verbreitet? Die hatten ja noch nicht die Möglichkeiten, die wir heute haben, medial gesehen.
Ja, wobei an den Orten, wo es Medien gab, die natürlich einen ganz starken Einfluss hatten.
Also Zeitungen.
Farinelli ist ja in London gewesen einige Zeit und das ist eigentlich das, was auch am bekanntesten ist, weil es in London Zeitungen gab und weil in diesen Zeitungen ausgetragen wurde, also nicht nur berichtet wurde über ihn und seine große Gesangskunst, sondern weil dieser Kampf der 2 konkurrierenden Opernunternehmen, wo er die Speerspitze des einen war, natürlich auch medial ausgetragen wurde. Und das hat sich rumgesprochen. Diese Zeitungen, diese Londoner Zeitungen wurden auch andernorts gelesen, auf dem Kontinent, in Hamburg. Also die blieben nicht auf London beschränkt. Und das hat sich einfach rumgesprochen.
Gab es denn damals schon so etwas wie Fanclubs?
Ja, gab es auch. Aha. Die waren natürlich nicht organisiert, so wie Fanclubs von Fußballvereinen oder so. Aber es gab schon ganz klar Wortführer für den einen oder für den anderen Sänger. Und oft waren es auch diese Wortführer, die zum Beispiel den Konkurrenzkampf von Sängern befeuert haben und gar nicht mal so sehr die Sänger selbst. Die wurden dann oft in Rollen hineingedrängt, die sie vielleicht sogar lieber vermieden hätten.
Wir haben ein Beispiel von 2 Diven, 2 Starsängerinnen. Dieser Zeit, das sind Francesca Cuzzoni und Faustina Bordoni, die hatten in London zur Zeit Händels ihre große Zeit. Simone Kermes und Vivica Genot mit einem Duett für die beiden barocken Diven Francesca Cuzzoni und Faustina Bordoni. Silke Leopold, heute inszenieren die Medien ganz bewusst Zickenkriege, um die Aufmerksamkeit des Publikums zu erhöhen. Aber das gab es auch damals schon für Guzzoni und Bordoni.
Auf jeden Fall. Also die beiden Sängerinnen waren zunächst einmal beide ganz großartige Musikerinnen, die ein bisschen unterschiedliche Dinge besser konnten jeweils, aber das auf einem Niveau, auf dem es sich eigentlich verbietet, davon besser oder schlechter zu sprechen. Sie waren vom Aussehen her offensichtlich sehr unterschiedlich. Faustina Bordoni, eine bildschöne Frau, wir haben Porträts von ihr, während die Guzzoni als eher hässlich, kleingewachsen und so ein bisschen dicklich und nicht dem Schönheitsideal entsprechend galt. Und das wurde von den Sängerinnen selber gar nicht ausgespielt. Hier haben wir so richtig den Beweis dafür, dass Fans so einen Zickenkrieg also nicht nur inszenieren, sondern überhaupt auf die Art und Weise dann auch herbeireden können. Denn die beiden haben sich erst dann auf der Bühne wirklich sehr gefetzt, in dem Moment, als dieser mediale Kampf da schon seit längerem inszeniert wurde und die einfach beide offensichtlich mit ihren Nerven so zu Ende waren, dass sie dann irgendwann auf der Bühne aufeinander eingeprügelt haben.
Das war tatsächlich so in einer Opernaufführung. Ich glaube,
so ist es berichtet, ja.
27, ja. Dass sich die beiden auch bös beschimpft haben, an den Haaren gerissen ja. haben. Und das wäre nicht zustande gekommen, wenn nicht die Klack, die Fans und die Zeitungen kräftig vorher den Boden bereitet hätten.
Wahrscheinlich nicht. Und man muss auch bedenken, dass die Opern, die Händel für diese beiden Sängerinnen geschrieben hat, schon von der Musik her so konzipiert waren, dass jede zeigen konnte, was sie drauf hatte. Also normalerweise gab es eine klare Rollenhierarchie, wo die Primadonna meinetwegen 5 oder 6 Arien zu singen hatte und die Secondadonna 3. Und Händel hat für diese beiden Sängerinnen Opern geschrieben, in denen die Zahl der Arien annähernd gleich war und außerdem auch immer, wenn die eine eine pathetische hatte, die andere eine virtuose singen durfte und umgekehrt, sodass er also schon in der Komposition dafür gesorgt hatte, dass das Ganze sehr ausgewogen war. Und natürlich ist dadurch dann auch die Hierarchie unklar gewesen und da hatte die Klack dann die Möglichkeit, die beiden aufeinander zu jagen.
Jetzt dieses Aufbauschen, hatte das viel mit dem Kommerz zu tun, also auch mit der Konkurrenz, die in den Opernhäusern herrschte?
Auf jeden Fall. Es gibt da aus der Zeit in London so einen wunderbaren satirischen Zeitungsbericht, wo geschrieben wird, es gab eine Aktiengesellschaft, die für einen Kastraten gegründet worden war und dann war die Frage, wie hoch er jetzt an diesem Tag singen konnte oder am nächsten Tag singen konnte oder wie lange er seine Noten aushalten konnte und je länger eine Note ausgehalten wurde, umso schneller stiegen die Aktien. Das ist natürlich satirisch, aber es gibt ein bisschen wieder, dass das Ganze natürlich mit Kommerz zu tun hatte.
Und die Opernhäuser, also in dem Fall Händels Oper am Haymarket und das Konkurrenzunternehmen von Porpora, die mussten sich jeweils je ihre Stars herholen, damit sie überhaupt miteinander konkurrieren konnten.
Ja, genau so. Und Farinelli, wie gesagt, hat nie für Händel gesungen. Händels Sänger war Senesino, das war sein Star-Kastrat, für den er sehr, sehr viele seiner männlichen Hauptrollen geschrieben hat. Und mit dem hat er sich irgendwann überworfen, weil Senesino sich nicht genügend beachtet fühlte von Händel. Und dann hat Senesino etwas gemacht, was in der damaligen Situation ganz furchtbar war. Er ist nämlich zum Konkurrenzunternehmen gegangen und war plötzlich der Starsänger von dem Konkurrenzunternehmen.
Silke Leopold, was macht eigentlich einen Star aus? Wie würden Sie das charakterisieren?
Ein Star muss natürlich eine gewisse künstlerische Qualität haben, sonst wird er nicht zu einem Star. Aber damit er ein Star wird und vor allen Dingen bleibt, braucht es, glaube ich, vor allen Dingen die Interaktion mit einem Publikum, das ihn bewundert, das ihm applaudiert in jeder Situation. Und dann braucht das Ganze auch eine gewisse Zeit. Es gibt so Sternschnuppen, die sind mal ganz kurz berühmt und dann plötzlich nicht mehr, weil dann die nächste Sternschnuppe kommt, während so Farinelli und manche seiner Zeitgenossen es geschafft haben, über 10 Jahre oder länger ganz oben zu bleiben. Aber ich glaube, diese Interaktion mit einem Publikum, das natürlich dann auch seine eigenen Vorstellungen und Wünsche auf diesen Star da auf der Bühne projiziert, ist entscheidend wichtig, sonst wird man nicht zum Star.
Spielt vielleicht auch eine Rolle, dass ein Star sich rar machen kann?
Also das war sicherlich in früheren Zeiten einfacher, als es das heute ist.
Ja.
Also man kann zum Beispiel aus dem 20. Jahrhundert ein Beispiel nennen, wo ein Star dadurch, sagen wir mal, seine Starrolle lange Zeit behalten hat, weil sie sich rar gemacht hat. Das ist Maria Callas, bei der man nie wusste, tritt sie auf oder sagt sie ab. Und das hat einfach zu diesem Mythos ganz entscheidend mit beigetragen.
Hat sie das extra gemacht?
Nein, sicher nicht. Aber das war bestimmt ein Teil dieser vielleicht auch so ein bisschen morbiden Faszination, die man dann als Fan, als Zuhörer hatte, dass man gar nicht wusste. Also wenn man jetzt eine teure Eintrittskarte in die Scala oder wo auch immer gekauft hatte und dann sagte sie ab oder sie sagte eben nicht ab. Und dann war das wirklich eine Sternstunde, wenn man sie tatsächlich erleben durfte. Also diese Exklusivität und dieses sich rar machen, das war früher sicherlich ein wichtiges Merkmal, heute nicht mehr so. Heute ist einfach die mediale Präsenz viel wichtiger als die mediale Nichtpräsenz.
Wenn wir versuchen, ein Fazit zu ziehen, es gibt im Moment in der klassischen Musikszene einen ziemlichen Hype des Barock. Also die Musik, die ich hier einspiele, stammt von 2 ganz neuen Produktionen. Die eine von Philipp Scharouski, der mit Farinelli posiert. Die andere Zickenkrieg von Guzzoni und Bordoni, die beiden Sängerinnen Simone Kermes und Vivica Genot in barocken Kostümen. Wieso ist das zurzeit so angesagt?
Bei Kastratenpartien ist es sicherlich immer noch die Faszination dieser Kastraten. Das ist zwar heute etwas normaler geworden, die Countertenöre zu hören, als das noch vor 30, 40 Jahren der Fall war.
Die sind ja aber auch nicht kastriert.
Nein, nein,
die
das
singen
sind,
in der Kopfstimme.
Genau. Barockoper ist in den letzten 20, 30 Jahren tatsächlich auf die ganz normalen Repertoirebühnen gewandert. Das ist eine Entwicklung, die ich sehr überraschend finde und sehr schön finde. Ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass man da also einfach eine Gesangskunst erleben kann, die man im normalen Repertoire in dieser Form nicht erlebt. Das ist einfach faszinierend. Und vielleicht ist das auch eine Musik, die uns heute wieder näher steht.
Dass es auch vielleicht besser zum heutigen Zeitgeist passt.
Also davon bin ich auf jeden Fall überzeugt. Denn das, was die Barockoper ausmacht, ist nicht nur die Affektdarstellung, sondern vor allen Dingen die Affektkontrolle. Wie gehe ich mit mir selber um, wenn mir sozusagen die Pferde durchgehen? Und wie kann ich mich selber wieder kontrollieren? Das ist ja nun wirklich ein Problem, das in unserer modernen Welt, besonders in unserer modernen Arbeitswelt, eine ganz entscheidende Rolle spielt. Also es geht nicht nur darum, Gefühle zu zeigen, sondern es geht auch darum, diese Gefühle ständig irgendwie zu kontrollieren. Also man muss ständig cool sein, man darf nicht zeigen, dass einem zum Heulen zumute ist, man muss immer lächeln und so. Das ist ein Thema, das in der Barockoper ganz zentral ist. Und ich glaube, dass das auch mit zu ihrer Renaissance beigetragen hat.
Das ist Reflexe bei SRF 2 Kultur in Barock Mon Amour. Das eben war ein Gespräch mit der Barockexpertin Silke Leopold zu den Stars des Barock. Das waren Opernstars. Und dieser Überblender zeigt schon, ich habe noch einen zweiten Gast. Hans-Peter Künzler, Journalist mit Schwerpunkt Musik, Rock, Pop. Sie haben auch ein Buch über Michael Jackson geschrieben. Und mit Ihnen möchte ich jetzt angucken, die Stars von heute, haben die überhaupt etwas gemeinsam mit den Stars von damals? Gibt es Mechanismen, die ähnlich funktionieren oder ist das überhaupt nicht mehr möglich, so etwas zu vergleichen? Zuerst, wie haben Sie diesen Zusammenschnitt gefunden von barocken Opernstimmen mit Michael Jackson?
Das ist absolut eine Überblendung, die möglich ist für mich. Ich glaube nicht, dass die Figur des Superstars heute so verschieden ist. Die Umstände sind anders, die Technologie ist anders. Aber die Figur des schillernden Menschen, den die Zuschauer nicht ganz verstehen und anhimmeln, genau deswegen, das Phänomen ist doch wirklich das gleiche geblieben.
Was macht denn einen Star heute überhaupt aus?
Naja, heute ist die Situation anders, vor allem wegen der Kommunikationstechnologie und so. Man informiert sich viel schneller. Es gibt auch eine Riesenmasse von Stars. Man muss irgendwie auffallen, um wirklich ein Superstar zu werden wie Michael Jackson. Aber ich glaube, das Grundelement, das es für einen Star braucht, ist ein Element, das die Fans gar nicht mitkriegen, nämlich der Mut. Der Mut, etwas Neues zu machen, etwas, das erstaunt. Ich glaube, der Aha-Moment ist ganz wichtig, dass man plötzlich darstellt, wow, das ist ja auch möglich. Dazu braucht es extremen Mut vom Künstlerischen her, etwas Neues zu schaffen, auch Umstrittenes zu schaffen. Also Michael Jackson war ja durchaus nicht unumstritten, auch musikalisch. Als er Thriller herausgab, haben die klassischen Soul-Fans gesagt, das ist ja grässlich. Aber genau das hat, wie sich's herausstellte, mit dem hat er den Zeitgeist aufgespießt, sozusagen. Das führt mich zum zweiten Element, das wichtig ist für einen Star. Er muss schockieren können. Zum Beispiel Virtuosität, ein Gitarrensolo. Eric Clapton hat mit seiner Virtuosität schockiert. Man kann auch mit Sex schockieren. Miley Cyrus zeigt momentan, wie man das macht. Das ist aber, glaube ich, eher eine weniger nachhaltige Art. Sowas nützt sich schnell ab, wenn man einfach mit Image spielt. Es muss schon etwas anderes dahinter stehen. All das bringt so einen Sog mit sich und die Fans folgen dem. Und letztlich das Mysterium, das ist auch wichtig.
Das wäre dann ähnlich wie im Barock.
Genau. Man versteht nicht ganz genau, wie dieser Mensch dieses Talent zum Tanzen sich angeeignet hat. Wie ist er drauf gekommen, diesen Riff so zu spielen? Wie ist er drauf gekommen, God Save the Queen auf diese Art und Weise zu singen? Und vor allem auch, was macht er nun in seinem Privatleben wirklich?
Wir haben vorher über Farinelli gesprochen. Das war der berühmteste Kastratensänger. Der hat sich immer wieder auch zurückgezogen und dadurch ist ein Mythos um ihn entstanden. Kann das ein Star sich heute überhaupt leisten? Muss der nicht dauerpräsent sein, sonst ist er ganz schnell weg vom Fenster?
Das kommt auf die Art des Stars drauf an, wobei die Definition von Star ist auch schon relativ komplex. Ein Star, der wirklich ein Star ist, der über Jahre hinweg sich aufgebaut hat, ein Michael Jackson zum Beispiel, der kann sehr wohl 10 Jahre wegbleiben. Das hat man bei ihm sehr gut gemerkt, wo er dann seine Konzerte angekündigt hat, nach dekadenlanger Stille. Die Leute, das war ja sofort ausverkauft.
Aber Leonard Cohen ist auch so ein Beispiel wahrscheinlich.
Leonard Cohen, ganz klar. Oder Kate Bush, gerade in London hat man erst die letzten Tage miterlebt, wie plötzlich eine Frau, wo man gar nicht mehr dachte, der hat noch Fans, irgendwie über 20 Konzerte sofort ausverkauft. All ihre Alben waren plötzlich wieder in den Charts und so. Das geht sehr wohl. Was man nicht machen kann, ist ein Starlet zu sein. Also irgendwie 1, 2 Hits gehabt zu haben. Und dann 3 Jahre lang auf Bermudas Ferien zu machen und dann glauben, man kann anschließen, wo man vorher war.
Was mich auch interessiert, sind die Medien. Silke Leopold hat erzählt von den Londoner Zeitungen, die einen Krieg zwischen 2 damals berühmten Diven quasi herbeigeschrieben haben. Ist das heute auch so? Also ich habe den Eindruck, ja, viele, die in der Öffentlichkeit stehen, sind Opfer der Medien. Wie sehen Sie das, Hans-Peter Künzler?
Die wenigsten sind Opfer. Die meisten orchestrieren das sehr geschickt mit einem Stab von PR-Leuten, die genau schauen, dass die Paparazzi genau an dem Ort sind, wo einem ein blöder Lapsus passiert, wo man irgendjemanden verprügelt zum Beispiel. Es ist unglaublich, was da geschieht in Sachen Vorplanung. Michael Jackson gilt ja eigentlich als großes Opfer der Medien und das war er ganz bestimmt auch nach einer gewissen Weile.
Also aber über ihn hat man alles geschrieben.
Haben alle alles geschrieben. Ja. Da war er aber auch ein bisschen selber schuld, weil der hatte sich geübt, in Mythen über sich selber zu erzählen. Das hat ihm wunderbar funktioniert.
Zum Beispiel?
Als Thriller herausgekommen ist, hat er dann so Omnipotenzgefühle und hat zum Beispiel erzählt, dass er das Skelett des Elephant Man kaufen will oder dass er im Sauerstoffzelt übernachtet. Das waren Witze von Michael Jackson. Der dachte, das ist lustig, wenn ich das verbreite und schaue, wie das die Runde macht. Der Effekt war ein Eigentor. Nachher hatten alle das Gefühl, der spinnt ja so, da kann man alles dem andichten und das haben sie dann auch gemacht.
Wenn wir bei Michael Jackson noch bleiben zum Schluss, mir fällt immer, wenn ich ihn höre, seine wirklich hohe Stimme auf, die auch ein bisschen was Mickey-Mausiges drin hat manchmal. In Barock war die Faszination auch Männer, die hoch singen. Jackson ist ein Beispiel in der Popszene, wo eigentlich die hohe Stimme mit zur Faszination trägt und vielleicht auch zu einem nicht so ganz klaren Männerbild.
Ich glaube, bei Jackson spielen da zwei Dinge herein. Also in der Popkultur ist dieses Androgyne tatsächlich von Little Richard an, war das immer präsent. In den 60er Jahren hatte das auch vor allem in England noch und in Amerika auch eine soziale Bedeutung, das Androgynsein. Es war eine Rebellion gegen die Gesetze in England vor allem, ein Mick Jagger, ein David Bowie. In den frühen 60er Jahren konnte man noch verhaftet und ins Gefängnis gesteckt werden, wenn man schwul war.
Weil es verboten war?
Es war verboten, okay. Absolut. Und wenn man da sich androgyn kleidete, dann sagte man, ich mache, was ich will, ich stehe zu meiner Sexualität. Das hatte eine politische Bedeutung. Und bei Michael Jackson, es hilft natürlich, dass sich alle Leute, egal welche Sexualität sie haben, sich mit dieser Art von übermenschlichen Stimme da hineinlesen können etwas. Also ich habe mit vielen Michael Jackson-Fans geredet, die irgendwo auf dem Dorf lebten und Außenseiter waren und sich da total identifizieren konnten mit dem Jackson, der eben auch ein Außenseiter war und komische Sachen machte und so. Aber was ich auch noch sagen will, komischerweise, ich weiß nicht, woher das kommt, in der Soul-Musik hat Falsettogesang bei Männern eine große Tradition. Der sensible Mann, Jackson, hat in dem Sinn die Schockwirkung des Androgynen der Popszene mit einer Tradition in der Soul-Musik zusammengebracht. Auch das war schlicht ein Element seiner Zeitgeisterfassung.
Sie sind nicht wegzudenken aus unserer Welt. Heute ist nichts normaler als ihr Glamour. Die Vorgänger der Opern- und Popstars von heute sind die Gesangstars des Barock, weil da die Musikszene kommerzialisiert wurde. Ich habe versucht, mit zwei Gästen Parallelen und Unterschiede anzuschauen. Mit der Barockkennerin Silke Leopold habe ich mich über die Kastraten und Diven von damals unterhalten. Mit dem Rock- und Pop-Journalisten Hans-Peter Künzler über die Mechanismen, die das Tatum heute prägen. Und über einen Großen des 20. Jahrhunderts, Michael Jackson. Das war Reflexe, mein Name Lisat Frey.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.